SWR Kultur Gespräch mit Silke Arning. Zu Gast heute die Schriftstellerin, Kolumnistin und Journalistin Dilek Güngör. Hallo und schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Meine Eltern kommen aus der Türkei. Das sagt die Hauptfigur in einem ihrer Romane. Und sie scheint damit begründen zu wollen, dass bei ihr alles ein wenig anders zugeht. Welche Bedeutung hat denn eigentlich solch ein Satz für eine Schriftstellerin, die 1972 in Schwäbisch Gmünd geboren ist, die in Germersheim, Mainz und im britischen Warwick studiert hat und die heute, wie viele ihrer anderen Kolleginnen und Kollegen, in Berlin lebt?
Den Satz habe ich, glaube ich, sehr lange benutzt, um, ja, wie Sie sagen, um zu erklären, warum ich so heiße, wie ich heiße und warum ich so aussehe, wie ich heiße. Also gerade in so einer Umgebung wie Schwäbisch Gmünd oder in der Schule, in der ich war, also das einzige türkische Kind damals und auch eins von zweien in der Schule später. Aber mir ist es erst aufgefallen, als ich in England zum Studium war, als Erasmus-Studentin, und ich hatte eine finnische Mitbewohnerin, und immer wenn wir abends ausgegangen sind und uns vorgestellt haben und die Leute fragten, wo kommst du her? Und dann habe ich gesagt, ja, I'm from Germany, but my parents are Turkish. Und auf dem Heimweg sagte sie, warum sagst du das immer zu den Leuten? Und dann wurde mir das klar, was für ein Automatismus sich da entwickelt hat und dass ich das quasi sofort nachgeliefert habe, weil ich ja eigentlich schon wusste, wenn ich sage, ich bin Dilek und ich bin aus Deutschland oder ich bin deutsch, dass dann Nachfragen kommen. Habe aber nicht damit gerechnet, dass in England vielleicht keine Nachfragen kommen. Und das ist ihr aufgefallen. Und da ist es mir zum ersten Mal klar geworden, wie selbstverständlich ich quasi die Antworten liefere auf Fragen, die sich möglicherweise gar nicht stellen.
Ja, das ist interessant, was Sie sagen, weil in England ist es offensichtlich ganz normal, sage ich jetzt mal, dass man mit vielen Menschen zu tun hat, die migrantischen Hintergrund haben. Bei uns ist das offensichtlich irgendwie nochmal erklärungsbedürftig, aber vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht ist die Zeit inzwischen doch auch so weit fortgeschritten, dass das einfach normal ist.
Ich denke, dass es in vielen Milieus und vielen Gegenden wahrscheinlich selbstverständlich ist. Also in Berliner Schulen oder in allen Großstädten wird es so sein, dass es selbstverständlicher ist, dass Kinder zu Hause eine andere Sprache sprechen, dass die Eltern aus einem anderen Land kommen oder die Großeltern möglicherweise oder dass Leute nur 4 Jahre hier sind und dann weitergehen in ein anderes Land. Es kommt, glaube ich, darauf an, wo wir leben und wo wir groß werden, wie selbstverständlich das ist.
Frau Güngör, Sie sind in Schwäbisch Gmünd groß geworden, wir haben es schon erwähnt. In der Stadt leben heute 130 verschiedene Nationalitäten, habe ich gelesen. Ihre Eltern sind damals als Gastarbeiter aus der Türkei gekommen. Wenn Sie an Ihre Kindheit denken, was kommt Ihnen da so als erstes eigentlich in den Sinn?
Ich erinnere mich sehr daran, dass meine Eltern zum Beispiel, anders als die meisten türkischen Erwachsenen in meinem Umfeld, zum Beispiel nie davon gesprochen haben, dass wir irgendwann zurückgehen. Also für meine Eltern war immer irgendwie klar, wir bleiben hier und ihr sollt alle Möglichkeiten haben, die wir nicht hatten. Also ich glaube, meine Eltern haben beide sehr betrauert, dass sie nicht länger auf die Schule gehen konnten. Und ich habe aber so ihren Bildungshunger als was sehr Ermutigendes empfunden. Ich habe das nicht als, ihr sollt werden, was wir nicht geworden sind, sondern nutzt das. Also ihr habt hier Bibliotheken, ihr habt hier eine kostenlose Schulbildung. Ich habe das als sehr unterstützend empfunden. Und ja, also auch schlechte Noten waren irgendwie kein Ding. Also es gab Fächer, da war ich überhaupt nicht gut. Das war dann auch okay. Und es gab Fächer, da war ich sehr gut, weil mir die leicht gefallen sind. Und es war schön, aber es war kein Druck da. Aber ich wusste, das hat einen hohen Stellenwert und es wird mir vieles ermöglichen. Das mochte ich sehr. Und wir hatten aber viele Bekannte und eine Verwandte waren es, glaube ich, gar nicht, sondern ich habe natürlich immer Tante und Onkel gesagt, wobei die gar nicht verwandt waren, richtig. Die aber sagten nie, wir wollen eigentlich zurückgehen und unsere Zukunft sehen wir woanders. Und da war ich immer froh, dass das bei uns nicht so war. Das war so ein großer Unterschied. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass, also ich war im Kinderhort zum Beispiel, was bei vielen türkischen Familien von meinen, also befreundeten türkischen Familien von meinen Eltern, die das nicht gut fanden. Und die sagten, ja, dann da wird sie ja vielleicht Schweinefleisch essen. Und dass es meine Eltern irgendwie nicht geschert hat. Also dieses Kind geht in den Hort und macht da seine Hausaufgaben und später dann Schulaustausch mit Frankreich und all das, das war überhaupt kein Thema. Da war ich immer sehr stolz drauf, dass ich da nicht drum kämpfen musste.
Dieser Satz, den ich da gerade zitiert habe, also meine Eltern kommen aus der Türkei, das stammt ja aus dem Roman Ich bin Özlem, der ist 2019 erschienen. 2021 kam dann Vater und ich heraus. Die Geschichte wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert und dann im letzten Jahr A wie Ada. Und in allen Büchern geht es immer auch, also nicht nur darum, aber auch um dieses Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wie sehen Sie sich? Also wer sind Sie? Wie würden Sie sich beschreiben?
Tja, das ist wirklich so mein Lebensthema. Und ich habe, als ich noch nicht so viele Antworten drauf hatte, hatte ich, glaube ich, das Alleraugenscheinlichste waren dann so meine Unterscheidungskriterien, also Deutsch und Türkisch. Darin hat sich meine Welt so aufgeteilt. Also als Kind noch viel stärker. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, dass es da viel mehr Schattierungen gibt und Zwischentöne und dass es sich eben nicht so kategorisch unterscheiden lässt und das, was ich eben als typisch türkisch bezeichnet hatte als Kind oder später als deutsch, dass das auch so nicht stimmt. Aber ich versuche wirklich die ganze Zeit, glaube ich, einen Ort zu finden, wie bei so einem Brettspiel, die Figur an den richtigen Ort zu stellen und suche hin und her und dann habe ich einen Ort gefunden und dann merke ich so, nee, ich kann nicht. Also heute geht es vielleicht, ich kann sagen, Dilek, ich bin deutsch und das dann so stehen lassen, aber es ging vielleicht vor 15 Jahren nicht. Und dann gibt es aber Positionen, von denen ich selber alleine weiterziehe und gar nicht mehr darauf warte, wie ich wahrgenommen werde. Aber wir leben eben in einer Welt und mit Menschen und natürlich ist es total wichtig, wie wir miteinander zusammenleben, wie uns andere wahrnehmen, wie ich andere wahrnehme. Eben auf dem Weg hierher zum Beispiel kam ich bei einer Hautärztin vorbei und dachte, gehe ich noch schnell rein und lass mir einen Termin geben. Und dann sagte sie zu mir, ich habe gesagt, haben Sie Pause? Und dann sagte sie, guten Tag. Und dann war ich gleich schon so gemaßregelt, weil ich nicht Hallo gesagt habe. Und dann ging mir das die ganze Zeit nach. Und dann dachte ich, warum hat sowas so einen starken Einfluss auf uns? Also warum fühlen wir uns hinterher so elend, wenn uns jemand so begegnet? Also wir leben ja eben nicht isoliert in der Welt. Und deshalb ist es eben wichtig, wie gehen Menschen mit uns um und wie sprechen wir mit anderen? Also das beschäftigt mich schon, das Miteinander.
Vielleicht ist sie einfach nur eine ernste Person oder hatte gerade eine schlechte Laune.
Die kam mit zwei Tüten vom Bäcker, wer weiß. Vielleicht hatte sie beim Bäcker sich jemand vorgetan. Also ich versuche das auch nicht, das abzuwerten, aber es beeinflusst mich und es belastet mich. Und ich denke, warum? Warum belastet mich das so? Und wir sind eben, ja, wir sehen uns so nach, dass es eben harmonisch ist und schön ist und dass wir freundlich sind und die anderen freundlich sind. Und
ja, ist, glaube ich, auch eine ganz normale Sehnsucht, würde ich sagen. Und interessant ist ja, dass diese Özlem in ihrem Roman, die hat ja auch irgendwie so ständig Angst aufzufallen. Oder zum Beispiel dieses Thema, dass ihre Klamotten nach Essensgeruch von daheim riechen können. Und ich kenne das übrigens auch von mir. Also das möchte man ja irgendwie gar nicht. Man möchte ja, wie Sie es eben gesagt haben, harmonisch sein mit der Umwelt und nicht als etwas anderes wahrgenommen werden. Gibt es so etwas, was Sie bis heute triggert?
Wahrscheinlich ganz viele Dinge, wie auch andere Leute auch, aber ja, nicht auffallen wollen. Also ich glaube, weil auffallen ist natürlich für ein Kind einerseits toll, aber gleichzeitig setzt es einen auch, nimmt es einen heraus aus der Gemeinschaft und aus der Gruppe. Und wir fallen ja öfter negativ auf als positiv. Und ich glaube, aufzufallen, negativ aufzufallen, vor allem als anders aufzufallen, schiebt einen sofort raus aus der Gruppe, finde ich. Und das wollte ich natürlich nie. Also niemand möchte nicht dazugehören oder nicht mitmachen dürfen oder von der Gruppe als anders definiert werden. Also versuchen wir irgendwie mitzumachen und fügen uns manchmal auch Dingen, die wir vielleicht selber gar nicht so toll finden. Und also auch als erwachsene Person. Es gibt auch Momente, wo man hervorsticht, wenn ich gelobt wurde als Kind zum Beispiel für eine super Deutschnote oder einen guten Aufsatz und wo ich dann gespürt habe, es war eigentlich nicht zu erwarten oder jemand dachte, na ausgerechnet die hat diese gute Note in Deutsch, also dieses ein Kind mit einer anderen Muttersprache, also dieses Hervorstechen oder nicht in die Gruppe sich einfügen können und wollen, das ist ja oft was sehr Unangenehmes.
Aber dieses anders sein oder hervorstechen, war das jetzt in Ihren Augen oder ist das immer nur negativ besetzt oder gab es da auch positive Erfahrungen?
Also es gibt, ja, natürlich ist es auch toll, also etwas besonders gut zu machen oder ein Lob zu bekommen oder eine Anerkennung oder Applaus, das ist natürlich toll. Aber dieses nicht auffallen wollen, ich erinnere mich nicht, dass meine Eltern das gesagt hätten. Ich glaube, es ist eher etwas, wo ich versucht habe, mitzumachen bei den anderen.
Ich habe jetzt spontan an was ganz anderes gedacht, nämlich weil Sie eingangs erzählt haben, Sie waren in Ihrer Klasse allein, also das einzige türkische Mädchen, oder später dann kam noch ein anderes hinzu. Und ich habe das ähnlich erlebt. Also in meiner Klasse war damals in der Grundschule auch ein Mädchen. Die Eltern kamen aus der Türkei und das war irgendwie was ganz Besonderes. Das war alles anders und das war total spannend und total interessant und die stand immer im Mittelpunkt und die war, vielleicht war das auch so einfach ihre Persönlichkeit, das weiß ich jetzt nicht genau. Also das wurde als etwas, ja, als was Besonderes, aber etwas Positives gesehen.
Also ich finde das eher ungewöhnlich, weil ich habe es von meinen FreundInnen und Leuten, die ich kenne, also eher als etwas, wofür sich viele in meinem Alter, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber wo es etwas war, wo man irgendwie wusste, ah, stößt jetzt nicht auf so wahnsinnig viel Anerkennung.
Und wenn wir jetzt mal nach Baden-Württemberg schauen, also Schwäbisch Gmünd liegt ja auch in Baden-Württemberg, also fast so ungefähr 50 Kilometer von Stuttgart entfernt. Da gibt es ja jetzt einen neuen Ministerpräsidenten, der aus Bad Urach kommt, also von der Schwäbischen Alb. Der heißt Cem Özdemir, ist auch Gastarbeiterkind und er hat 1994 als erster männlicher Abgeordneter mit türkischen Wurzeln im Bundestag für Schlagzeilen gesorgt. Und es ist auch interessant, ihn zu erleben, weil er je nach Kontext mal Schwäbisch und dann mal Hochdeutsch spricht, aber natürlich auch Türkisch kann. Wie sehen Sie ihn an? Also wie schauen Sie auf ihn? Und da was kommt Ihnen dann so spontan in den Sinn?
Ich weiß nicht, ob das Türkische für mich da so eine Rolle spielt oder ob ich nicht auf ihn schaue als Politiker einfach von einer bestimmten Partei. Also ich glaube, wir sind stolz, weil da einer von uns ist. Ich glaube, das Gefühl hat sich so ein bisschen aufgebraucht, vielleicht schon in den 80ern und 90ern oder ich weiß es nicht. Aber also ich kenne dieses Gefühl von türkischen Tageszeitungen von früher, wenn dann, was weiß ich, ein türkisches Kind Schachmeister wurde in einer Region oder so. Also dieser Stolz wie einer von uns. Aber ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen vorbei.
Ich denke auch, also es sieht halt jeder etwas anderes in ihm. Der eine vielleicht eben, oder wie Sie sagen, den Politiker, die anderen vielleicht den, was weiß ich, Vegetarier. Also gerade mit welcher Brille man drauf schaut. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen, wenn die ihren Namen lesen, Dilek Güngör, dass die ihre Texte vor allem als Texte einer migrantischen Autorin wahrnehmen?
Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, als ich in der Berliner Zeitung eine Kolumne hatte lange, also die hieß Unter uns und darin spielte eine türkische Familie oder eine Familie mit türkischen Namen waren die Hauptfiguren. Und ich weiß, dass sie oft gelesen wurde, also haben mir Leute gesagt oder auch geschrieben, ich habe viel Leserpost bekommen. Wir sind keine türkische Familie, aber ich habe auch so einen Onkel oder ich habe auch so einen Vater oder das ist ja wie bei uns. Und da habe ich gemerkt, die Leute gucken darauf mit einem Blick von, wir erfahren etwas über andere Leute oder über andere Kulturen oder über wie es bei Türken zugeht. Und ich bekomme aber einfach Familienalltag oder Familienbeziehung oder eine lustige Geschichte aus der Familie. Und das hat, glaube ich, so eine Verbindung geschaffen. Also dieses so ein bisschen dahinter schauen, hinter die Kulissen schauen und dieses Etikett. Also ich habe auch versucht, so Begriffe zu vermeiden wie Integration und all das, was eigentlich immer so ein bisschen so, auch so Schlagworte sind, sondern wirklich von Mensch zu Mensch zu erzählen. Und ich glaube, dass dann auch die größten Verbindungen entstehen. Wie das heute ist, ich glaube nicht mehr. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, weil Schreiben ist eine ziemlich einsame Sache. Und bei Lesungen gibt es natürlich die Möglichkeit, mit den Leserinnen und Lesern ins Gespräch zu kommen und zu signieren. Aber darauf kann ich jetzt gar keine Antwort geben, ob Sie das so lesen.
Ja, ich habe deswegen auch gefragt, Sie haben es schon ein bisschen beantwortet, weil es gibt ja auch diesen Roman von Ihnen, Vater und ich, der beschreibt so eine ganz universelle Vater-Tochter-Beziehung. Und ich denke eben, das gilt auch für viele Familien, unabhängig jetzt von nationaler oder sozialer Herkunft. Es geht eben um dieses Schweigen, das sich zwischen den Generationen einstellen kann. Also wenn Kinder erwachsen werden, wenn die dann ihre eigenen Wege gehen und dann auch ihre Eltern ganz plötzlich mit an anderen Augen sehen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es gerade deswegen auch so erfolgreich war, weil sich eben ganz viele Menschen in dieser Vater-Tochter-Geschichte wiedergefunden haben. Also ich denke, da haben wir doch sicherlich auch viele Rückmeldungen auf Lesungen bekommen.
Ja, und ich glaube, dieses, also da Vater stammt aus der Türkei und die haben miteinander Türkisch gesprochen, als die Hauptfigur klein war und später dann eben ins Deutsche gewechselt und so weiter. Also das Türkische schwingt in dieser Geschichte so mit, aber es ist nicht das Thema. Und das meine ich eigentlich auch mit Selbstverständlichkeit. Also ich wollte jetzt keine Geschichte schreiben, die so gar nichts mit mir zu tun hat. Also das sind schon Welten und Begebenheiten, die ich sehr gut kenne. Aber es geht nicht ums Türkischsein oder um die türkische Sprache oder um eine Kultur, sondern es geht um eine Beziehung und da ist der Vater eben Türke. Also, und das geht so ganz automatisch mit und so würde ich es gerne erzählen, dass eine Figur einfach Hasan heißt und es ist okay und es braucht keine Erklärung. Aber dieser Hasan tut auch nicht so, als käme er nicht. Also dieser Hasan benimmt sich nicht wie jemand, der in Deutschland geboren und groß geworden und nie was mit der Türkei zu tun hatte. Also ich möchte, dass es einfach ein Teil der Persönlichkeit sein darf, ohne dass wir das thematisieren müssen. Wie wir heute zum Beispiel nicht mehr darüber sprechen, dass Mütter berufstätig sind. Wer halt eine Figur da ist, die Mutter berufstätig und das ist normal.
Also wobei man ja sagen muss, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo ganz oft diese Gegensätze aufgemacht werden. Also das sind eben die und das sind die anderen und das sind eben wir. Und das wird ja auch ganz schnell in der politischen Diskussion so dieser Gegensatz geöffnet. Die AfD zum Beispiel sieht das Deutsche durch eine multikulturelle Gesellschaft bedroht. Sie sind ja jetzt explizit jemand, der sagt, also ich will das nicht. Ich will diese Gegensätze nicht mehr. Was bedeutet das?
Ja, ich versuche halt wirklich im Kleinen. Also ich weiß auch, gegen die großen Strömungen ist man als Einzelperson auch ohnmächtig. Aber ich versuche irgendwie im Kleinen, also da, wo ich was verändern kann, so ein Gefühl von Gemeinsamkeit oder füreinander und aufzupassen, andere nicht als unbedingt als Gegner oder Konkurrenten wahrzunehmen. Ganz konkret zum Beispiel gebe ich seit dreiviertel Jahr oder so jetzt Schreibworkshops an einer Schule in Neukölln mit Kindern, wo ich das Gefühl habe, ich gehe dahin, die Kinder freuen sich, dass sie keinen Unterricht haben, sie freuen sich, dass sie was schreiben können und ein bisschen in ihrem Buch basteln und es gibt eine Präsentation und manche Kinder schreiben ganz viel und manche schreiben ganz wenig, aber sie haben alle ganz viel zu erzählen. Aber dieses konkret irgendwo hingehen an eine Schule, wo vielleicht es nicht selbstverständlich ist, dass die Kinder zum Beispiel zu Hause lesen oder dass ihnen jemand vorliest oder dass sie etwas schreiben oder dass sie eine andere Muttersprache haben, was wir auch im Workshop thematisieren und auch, also die Kinder schreiben dann auch in ihren Sprachen oder Wörter, die sie aus ihren Sprachen kennen und die sprechen zum Teil mehrere Sprachen, also die sprechen zum Teil zu Hause zwei, drei Sprachen und dass es eben nicht etwas ist wie lernt Deutsch und eure Muttersprache ist etwas für zu Hause, sondern das ist auch etwas, was in eure Texte einfließen kann und was eure Texte schöner und besser und bereichern kann. Also so im Kleinen, etwas bewegen für den Alltag und vielleicht in irgendeinem dieser Kinder vielleicht den Gedanken wecken, ah, das kann ich ja später auch mal machen. Oder vielleicht einfach nur für zu Hause oder nur für mich. Also so eine Möglichkeit hineinbringen in den Schulalltag, der vielleicht sonst da nicht aufkommen würde.
Spannend, was Sie da erzählen. Was macht denn das mit den Jugendlichen? Also führen die dann auf einmal auch andere Gespräche durch das Schreiben, was sie da bei Ihnen lernen?
Also man darf, glaube ich, nicht so ein Wahnsinnswunder da erwarten. Aber einfach die Viertklässler zu sehen, wie sie dann vorne am Mikrofon stehen, am Präsentationstag und dann einem Publikum, das aus Eltern und Lehrerinnen und Erzieherinnen und so besteht, ihr Buch zeigen und mit einem Stolz, mit einem Selbstbewusstsein und auch, das ist auch egal, ob da Schreibfehler drin sind oder Grammatikfehler oder das Deutsch nicht so perfekt ist, sondern das habe ich gemacht, hier habe ich was gemalt und das ist rot und das sieht man, weil meine Lieblingsfarbe ist rot und mein Kleid ist auch rot. Also mit so einer, ich habe etwas gemacht und ich zeige euch das und ich bin stolz darauf, das ist toll. Und ob dann jemand schreibt oder dadurch eine bessere Deutschnote bekommt, ich weiß es nicht. Aber einfach so dieses, oh, das geht auch, das ist auch ein Beruf, das gibt's auch. Man kann auch Schriftstellerin sein zum Beispiel. Oder einfach seinen Gedanken, sein Denken sortieren durch Schreiben. Das reicht mir schon.
Oder man kann eben einfach anders bleiben. So heißt nämlich so ein Sammelband mit Briefen der Hoffnung in verhärteten Zeiten. Da haben Sie auch einen Text beigesteuert. Und zwar, also der ist, glaube ich, erst vor 2-3 Jahren erschienen, dieser Band. Und da schreiben Sie einen fiktiven Brief an Ihre Großmutter Nene in der Türkei. Und das ist wirklich ein toller Text. Und da heißt es an einer Stelle: So ist das mit der Angst. Sie heftet sich an alles, an Großes und Kleines, an die Suppe und die Sprache, an dein dunkles Haar oder ein Gebet. Und dann nennen wir es Politik oder Religion, Heimat oder Kultur. ich fand das ein sehr eingängiges Zitat. Wie erleben Sie diese Angst, die Sie da beschreiben?
Ich habe Angst, wie jeder Mensch Angst hat. Und die Angst sucht sich etwas, woran sie sich hängen kann. Also ich war zum Beispiel super nervös vor diesem Interview heute. Also, und ich denke, ich okay, auch. worauf würde sich diese Angst fokussieren, wenn dieses Interview heute nicht wäre? Dann fokussiert sie sich zum Beispiel, dass ich morgen nach Marburg fahre und dort einen Schuhworkshop in einer Klasse gebe, in der ich noch nie war. Also die Angst sucht sich schon was. Man kann, glaube ich, versuchen, die Angst irgendwie so mit sich mitzutragen und zu sagen, ja, du bist da, ich weiß, und du klebst dich auch an die nächstmögliche Gelegenheit. Aber ich mache die Dinge trotzdem. Ich gehe da trotzdem hin und ich mach's und ich lasse mich nicht abhalten. Weil ich glaube, wenn man der zu viel Macht gibt, dann nimmt die Überhand. Und ich glaube, wenn man die Angst so als einen Teil von sich einfach so mitlaufen lässt, dann falle ich vielleicht auch nicht drauf rein, dass jemand sagt, dieser Mensch in der Bahn, der hat deine Angst verdient oder der ist der Auslöser für deine Angst oder der hat was gemacht und der ist der Böse und deshalb musst du vor ihm Angst haben und musst ihn irgendwie bekämpfen. Also der Mensch ist so, dass wir Angst haben, dass uns was passiert, dass denen, die wir lieben, etwas passiert. Und wir sind schnell darin, jemanden zu finden, auf den wir zeigen können, der ist schuld. Der löst dieses Gefühl aus und gegen den muss ich etwas tun. Und das ist halt echt gefährlich.
Ich denke mal so, dass man sich Sorgen macht um seine Liebsten, das ist irgendwie normal, weil man ja auch so einen Beschützerinstinkt vielleicht auch hat, als Eltern beispielsweise. Aber es ist nochmal was anderes zu sagen, ich habe wirklich Angst vor dem, der da in der S-Bahn da neben mir sitzt. Die Frage ist, liegt das an der Zeit, die uns so viel Angst macht, weil so viel unsicher ist und in Bewegung ist und in Veränderung ist? Oder ist es eigentlich eher so was Grundmenschliches, was in einem ist? Und die Frage ist, was macht einem da wirklich Angst? Was ist denn da wirklich so schrecklich?
Also beides. Also ich denke, es ist etwas Grundmenschliches. Aber wir finden natürlich jetzt viele Leute, die wir ansprechen und sagen, ich habe Angst, dann haben die auch Angst. Also wir finden das vervielfacht durch Kriege, durch Gefahren, durch Dinge, die uns bevorstehen, durch die Unsicherheit. Wir wissen nicht, was wird. Wann sinken die Preise? Wann sinken die Wohnungspreise? Wann sinken die Supermarktpreise? Also es ist so viel in der Schwebe und so viel, was uns Angst macht. Und wenn ich zu meinen Freunden sage, ich mache mir Sorgen darum und darum, dann machen die sich auch Sorgen. Also es entsteht so ein Echo. Und ich glaube, in friedlicheren Zeiten oder in ruhigeren Zeiten finden wir vielleicht mehr Leute, die sagen, du, das wird schon wieder oder mach dir keine Sorgen. Aber wir finden jetzt gerade nicht so viele Leute, die sagen, das wird schon wieder, sondern wir gucken ja irgendwie mit Horror auf Wahlergebnisse und Prognosen und die Sonntagsfragen.
Ja, und was macht da Mut oder was macht Ihnen Mut?
Dass ich einfach ganz fest glaube, dass das wird und dass die Leute auch schon schlimmere Zeiten überstanden haben und dass die Leute auch aus schlimmeren Zeiten etwas Gutes gemacht haben. Und dass Leute auch etwas Gutes machen in schlimmeren Situationen als wir. Und meine Mutter macht mir zum Beispiel sehr viel Mut. Meine Mutter war 4 Jahre auf der Grundschule und hat mich mit 18 bekommen, war neu in Deutschland mit meinem Vater. Sie sprachen beide kein Wort Deutsch und hat das alles alleine gestemmt und alles, also mit meinem Vater alleine Kinder großgezogen und uns das Gefühl gegeben, wir kriegen das hin und ja, es ist schwer und es ist manchmal hart und du wirst auch weinen und du wirst auch schlechte Tage haben, aber du kriegst es hin. Also dieses Zutrauen meiner Mutter, dass ich Dinge schaffen kann, hat irgendwie so ein Grundgefühl in mir, dass auch wenn es miserabel läuft, wir machen weiter und das wird irgendwo hinführen. Und wenn es nicht sofort gut wird, wird es schon irgendwann besser werden. Daran glaube ich ganz fest.
Und diese Figur Özlem, über die wir schon gesprochen haben, ganz am Anfang Ihres Romans, die hat ja auch eigentlich Angst vor der Scham, also dass sie irgendwas falsch machen könnte, dass es peinlich werden könnte. Und das verhindert ja im Prinzip auch, dass man zueinander kommt. Haben Sie auch so ähnliche Erfahrungen gemacht? Oder beobachten Sie so etwas? Dass diese Angst vor der Scham einfach auch vieles verhindert?
Ich glaube, Scham ist eines der unangenehmsten Gefühle, das ich kenne. Auch beschämt werden, ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Aber dieses, also ich habe dann so Sätze im Kopf, das hätte ich wissen müssen. Warum habe ich das gefragt? Warum weiß ich das nicht? Die anderen wissen das bestimmt. Und ich glaube, wir haben alle diese Stimmen im Kopf und die sind bei manchen lauter und bei manchen nicht so laut. Und es ist aber sehr erlösend, darüber zu sprechen und zu jemandem zu sagen, ich bin super nervös. Und dann sagt die andere Person, ich bin auch super nervös. Ich fühle mich dann immer schon so ein bisschen erleichterter oder von mir fällt dann so eine Last ab. Und ich habe das Gefühl, oh, die ist auch aufgeregt. Und dann sind wir gemeinsam aufgeregt und ich muss mich nicht so elend fühlen. Und ich glaube, dieses Gefühl von, ich schäme mich für etwas und ich bin ganz allein in meiner Scham, weil alle anderen haben es bestimmt schon verstanden. Alle anderen wissen es bestimmt und alle anderen wissen bestimmt, wie es geht. Und dann zu sehen, die anderen wissen es auch nicht. Man kann dann so die Schultern wieder so ein bisschen sinken lassen und dann geht die Scham auch weg.
Also ich glaube, das ist wirklich so, wenn man dadurch eine Brücke baut, dass man sich verletzlich zeigt irgendwo, das bringt einen dann auch zusammen auf eine gewisse Art und Weise.
Total. Also in meinen Büchern, ich mache mich ja wirklich sehr verletzlich und denke bei jedem Buch, ja, bist du dumm? Du wirst dich jetzt in eine Buchhandlung setzen oder irgendwo in einem Saal daraus lesen und du wirst öffentlich darüber sprechen. Und mir ist aber bisher immer so gegangen, dass Leute zu mir kamen und gerade sich dadurch berührt gefühlt haben. Eine Kollegin von mir, Daniela Dröscher, hat mal in einem Artikel geschrieben, ich sagen, damit die anderen auch ich sagen können. Also da ging es um ein Thema zur Klassenfrage, aber dieses von sich sprechen und in so einer authentischen Weise oder in einer ehrlichen Weise sich zeigen können, dass die anderen sagen, du, ich auch. Das finde ich schön und ich glaube, dass mir das in manchen Büchern oder an manchen Stellen in meinen Büchern gelungen ist, sodass die Leute sagen können, mir geht's auch so oder ich verstehe dieses Gefühl. Und das ist schön. Also ich freue mich immer, wenn ich einen Podcast höre oder einen Beitrag oder was lese und irgendwie ein Gefühl, das ich kenne, wiederfinde, wenn es jemand schön beschrieben hat. Dann fühlt man sich nicht so allein damit.
SWR Kulturgespräch heute mit der Schriftstellerin Dilek Güngör. Frau Güngör, wir haben gerade über Ihr Schreiben schon so ein bisschen gesprochen. Vater und ich, dieser Roman, der für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde, das ist ja eher so eine Art Kammerspiel als ein Roman und auch mehr Memoir, also eine ganz persönliche Erfahrung. Sie haben es ja eben gerade schon beschrieben, wie sehr Sie sich da auch in Anführungsstrichen nackt machen, dann auch in diesen Themen, die Sie in Ihren Büchern ansprechen. Kann man das so sagen? Ist das also wirklich eher so reduziert alles persönliche Erfahrung oder wie viel steckt an Dilek Güngör dann auch tatsächlich in Ihren Büchern?
Also ich kann ganz kurz den Inhalt, also die Mutter ist verreist, die Tochter fährt zum Vater und sie verbringen 3-4 Tage in diesem Haus und es passiert wirklich nicht an Handlungen, nicht sehr viel. Diese Reise zum Beispiel hat es nie gegeben. Aber diese Situation, dieses Beieinandersitzen, miteinander essen und nicht so richtig wissen, was erzähle ich jetzt und wovon sprechen wir jetzt? Und trotzdem will man so ein bisschen Nähe, aber es strengt an, die aufzubauen. Das kenne ich. Also ich nehme immer so Begebenheiten oder Situationen, die mir sehr vertraut sind und die ich, also ich fühle meine Bücher sehr. Ich gehe immer vom Gefühl aus. Mich interessiert nicht so sehr, was dann passiert und was die dann machen, sondern ich versuche eine Situation zu schaffen und die so zu beschreiben, dass da wirklich ein Gefühl auch beim Lesen entsteht, sodass man, auch wenn man jetzt nicht so eine Beziehung zu seinem Vater hat, aber vielleicht diese Beklemmung spürt oder dieses, wir sitzen im Auto oder man ist auf einer Party, die Person, die einen gerade zusammengeführt hat, ist weggegangen, dann sitzt man mit der anderen Person da und dann, Gott, was machst du in den Sommerferien? Also dieses Gefühl kennen wir alle. Und ich versuche, dieses Gefühl zu beschreiben. Und dazu muss ich natürlich in Gefühle gehen, die ich sehr gut kenne. Das heißt, meine Texte spielen immer in so Gefühlsgegenden, die mir vertraut sind, weil ich dann so ganz für mich sein kann. Und auch beim Schreiben, ich muss nicht recherchieren, ich muss nirgends hingehen, ich muss mit niemandem reden. Ich kann wirklich so nach innen gucken. Und das ist für mich die schönste Art zu schreiben. Und dann geht aus der Situation, entsteht dann die Geschichte.
Ja, ich möchte mal ganz kurz auf die anderen Aspekte kommen, aber auch gleich noch mal kurz zurückgehen. Und zu der Heldin dieses Romans kommt Ipek, also von Vater und ich, diese Tochter. Weil ich finde das nochmal interessant, dieses Beklemmende. Es ist nicht nur dieses Schweigen zwischen Vater und Tochter, dass sie da nichts zu sagen haben und sind ja auch allein ganz auf sich gestellt. Also keine Ablenkung durch die Mutter beispielsweise. Und diese Ipek, die kommt aus der Großstadt, ist Journalistin. Sie sammelt Wörter, nicht der Schönheit wegen, sondern, wie es heißt, um gewappnet zu sein. Und auf der anderen Seite trifft sie dann auf den Vater, den sie dann eben doch wieder mit anderen Augen sieht, als jemanden, der eben sich nicht so gewandt ausdrücken kann, der handwerklich arbeitet. Also da findet auch so eine Entfremdung statt. ja, so eine soziale Entfremdung auf eine gewisse Art und Weise. Und das ist auch so was Beklemmendes. Das hat ja gar nichts dann damit zu tun, dass man sich lange nicht gesehen hat, sondern dass man wirklich da in eine andere Richtung geht.
Ja, es ist wahrscheinlich eine Entwicklung, die wahrscheinlich ganz gewöhnlich ist, aber sie hat ja trotzdem eine enge Bindung an diesen Vater und sie möchte ja irgendeine Verbindung herstellen. Und sie merkt mit ihren ganzen Wörtern, es ist auch nicht das richtige Werkzeug. Und sie merkt, sie entwickeln eine Sprache, die sie eigentlich schon immer miteinander hatten, nämlich so eine Zuneigung oder so einen liebevollen Umgang miteinander, ohne zu sprechen. Und das, was sie dachte, was ihre Stärke ist, nämlich sprechen, hilft ihr gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch, fand ich ganz schön. Also dieses, das, wo wir denken, wo wir am besten sind, ist manchmal gar nicht das Mittel, um das zu erreichen, was wir wollen. Und sie kommen sich dann näher durch gemeinsam auf dem Balkon sitzen oder was miteinander tun, etwas miteinander kochen oder miteinander Zeit zu verbringen. Und jemand sagte, das ist ja ein Liebesbrief an den Vater. Also auch wenn wir das jetzt so beschreiben, das ist ein beklemmendes Gefühl. Aber sie versucht das zu überwinden und er auch. Und mit ihren Mitteln, die sie haben, also durch Gesten, miteinander in der Werkstatt stehen. Und dass das Miteinander auch eine Form von Sprache sein kann. Dass wir nicht mit dem Mund sprechen müssen, um einander zu zeigen, dass wir uns lieb haben, sondern durch gemeinsam Geschirr waschen zum Beispiel.
Und da müssen wir noch über A wie Ada sprechen. Das ist ihr jüngstes Buch, letztes Jahr erschienen. Ada ist ein türkischer Name, also gilt sowohl für Frauen wie für Männer und bedeutet übersetzt Insel. Und so fühlt sich auch ja die Protagonistin in diesem Roman wie eine Insel, die so ein bisschen für sich bleibt, die die anderen beobachtet, die abwartet. Und eigentlich möchte sie wieder dazugehören, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Und diese Figur begegnet uns in wechselnden Situationen als Kind, als Erwachsene und mit verschiedenen Personen. Und sie haben mal gesagt in einem Interview, das ist vielleicht das Buch, das am nächsten an ihnen dran ist. Also das am meisten von ihnen preisgibt. Aber eins zu eins wie Lekünger ist es wahrscheinlich auch nicht.
Nee, aber Ada liebe ich sehr. Und das ist das Buch, was nach, also Vater und ich kamen und ich glaube, diese Nominierung für den Buchpreis hat mich irgendwie beflügelt. Also Vater und ich hatten, glaube ich, 100 Seiten oder so und ich hatte immer Zweifel, ist das zu kurz? Mhm. Ist es überhaupt ein richtiger Roman? Und diese Zweifel sind dann wirklich verflogen und ich merke nicht beim Schreiben, dass ich doch, auch wenn ich im Sprechen eigentlich viel spreche, aber im Schreiben relativ reduziert schreibe. Und bei Ada habe ich gedacht, oh, so reduziert ist es okay. Und ich merkte immer, wie ich kürze beim Schreiben und da sind tatsächlich so Miniaturen und manchmal wirklich nur 4 Zeilen lang und manchmal so 1,5 Seiten. Aber ich dachte, jetzt mache ich alles das und jetzt darf ich mich auch trauen, so zu schreiben, wie ich eigentlich am liebsten schreiben würde. Nämlich in einzelnen Miniaturen, gar keine durchgehende Geschichte, nämlich keine Handlung. Und dann konzentriert und dann auch im Alter so. Also Ada ist einmal Kind, einmal ist sie erwachsen, einmal ist sie junge Frau, Teenager. Das alles auch spielt in verschiedenen Zeiten. Es ist oft auch gar nicht klar, wie alt ist sie jetzt in dieser Episode oder in dieser Miniatur. Und dieses Spielerische, und es hat eine Wortspielerei, die mir auch sehr viel Spaß macht. Und das alles zu machen, wo ich früher gedacht hätte, oh, ist das okay und darf ich das? Das ist nach Vater und ich, ist das so von mir abgefallen. Und ich dachte, Ada ist eigentlich mein spielerischstes und für mich mein schönstes Buch bislang.
Darf ich das? Das meinen Sie mit Blick auf, ja, ich will ja eigentlich einen Roman schreiben. Also und da denken ja viele so an mehrere 100 Seiten dicken Schmöker mit ganz viel verschiedenen Zeitebenen, Vor- und Rückblende und ich weiß nicht was. Also meinen Sie das in dem Sinne?
Ja, also dieses, wie muss ich es machen? Also auch in so einem Erfüllungsgedanken vielleicht. Dann aber immer drunter gelitten, dass ich eigentlich so nicht arbeiten will und dass ich eigentlich Kunst mache aus einem ganz anderen Gefühl heraus und mit einem ganz anderen Bedürfnis und dass ich auch lieber Bücher lese wie Ada als so handlungsgetriebene Roman. Also ich kann mich oft auch an die Handlung eines Romans gar nicht mehr erinnern und ich lese Bücher auch kreuz und quer und manchmal monatelang dasselbe, weil mir einzelne Stellen so gut gefallen. Also ich will gar nicht eine Geschichte erzählt bekommen. Ich suche da wahrscheinlich mich selbst und vielleicht tun das andere Leute auch, dass man sich selbst in der Geschichte tut. Wobei ich merke gerade, manchmal liest man ja auch was, um wegzukommen von sich. Aber dann lese ich Sachbücher. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich bin zu viel in meinem Kopf, ich will weg von mir, dann lese ich irgendwie ein Sachbuch.
Ich dachte gerade, aber vielleicht ist es nicht auch sehr viel anstrengender, sich so knapp zu fassen, also sprachlich auch so zu reduzieren und die Sprache so im Zaum zu halten.
Ja, also ich glaube, ich schreibe und es ist mal länger. Und dann bearbeite ich es und denke ich, nee, das hast du eigentlich da schon gesagt. Und dann lese ich es mir laut vor und es dampft immer weiter ein. Es bleibt dann nur noch so die Essenz übrig. Und manchmal eben zu sehr Essenz. Ich merke, manchmal wäre es vielleicht besser, man wird ein bisschen ausführlicher. Aber es ist schon sehr viel genauer, als drauf loszuschreiben. Also mir erscheint auch vieles, was ich lese, denke ich, ja, hätte man noch 50 Seiten kürzer machen können.
Noch kürzer, dann wird aus den 100 nur noch 50. Ja, ich finde auch interessant, Sie haben gerade gesagt, wenn nur ich dann so in meinem Kopf bin und es ist ja auch so, Ihr ganzes Schreiben, also auch die Kolumnen, die Sie für die Berliner Zeitung geschrieben haben, die drehen sich ja alle um Ihre Familie. Das ist ja ein kleiner Kosmos. Geht Ihnen da der Stoff nicht aus?
Nee, ich habe das Gefühl, es ist auch gerade schön, da drin zu bleiben. Also ich habe jetzt gerade ein neues Manuskript angefangen, wo die Figuren Hatice und Ömer, die aus der Zeitungskolumne stammen, wo ich die nochmal so zu Leben erwecke. Und ich kenne diese Figuren einfach schon so gut. Ich weiß, wie die reden. Ich weiß, was sie denken. Und das ist schön. Also das ist so wie bei so einer Serie. Ich komme da rein und ich kenne die alle. Und ich muss mir jetzt halt was Schönes für sie ausdenken. Aber das macht Spaß. Und alles, was mich so vom konzentriert sein wegbringt, also zum Beispiel jetzt in die Bibliothek gehen und recherchieren oder so, würde sich für mich anfühlen wie Hausarbeit schreiben.
Ja, also recherchieren kommt das bei Ihnen gar nicht vor, weil also man trifft ja viele Autorinnen und Autoren, die immer wieder auch erzählen, dass sie zum Beispiel im Rahmen ihrer Familiengeschichte auf den Spuren ihrer Vorfahren gewandelt sind, also dem Opa hinterhergereist oder dem Vater oder der Mutter oder so. Und ist das überhaupt für Sie, gehört das auch dazu? Das fahren Sie gelegentlich in die Türkei, gucken da mal, wo hat Ihre Oma gewohnt, wie hat sie gewohnt?
Also jetzt für mein Arbeiten nicht. Vielleicht mache ich das irgendwann mal. Aber mich interessiert immer eigentlich mehr das Wie als das Was. Also dieses, wie ist das, wenn man zusammen um den Tisch sitzt und es sieht von außen so gesellig und große Familie und herzlich und viel zu essen, aber irgendwie sind doch alle alleine am Tisch. Oder also wie fühlt sich das an? Das interessiert mich viel mehr. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich will mich da mal reinfühlen.
Und setzt Sie das manchmal so innerlich unter Zugzwang, dass Sie sagen, jetzt schreibe ich doch wieder über meine Familie, es ist ja irgendwie ein kleiner Kosmos, ist das okay?
Ja, das denke ich ganz oft. Ich denke, ich schreibe immer das Gleiche. Und dann sagen aber Freunde von mir, alle schreiben immer über das Gleiche.
Ja, das ist sicher so. Man hat halt ein Lebensthema.
Ja, ich denke auch, dass man natürlich, vielleicht haben die mehr Variationen oder können das nochmal erzählen, aber ich mag das sehr.
Wie ist das eigentlich für Ihre Kinder? Sie haben ja auch zwei jugendliche Kinder schon, also jetzt nicht mehr Kleinkinder, wollte ich damit sagen, schon etwas älter. Mhm. Ist das für die eigentlich noch ein Kosmos, der für sie relevant ist? Oder wie schauen die da drauf?
Ich glaube, dieses noch etwas anderes zu haben, ist, glaube ich, für sie toll. Und sie empfinden es, glaube ich, als Bereicherung. Meine Tochter versteht Türkisch. Und bei meinem Sohn habe ich es dann irgendwann aufgegeben, weil ich habe gemerkt, das strengt mich so an, mit einem deutschen Partner in Berlin, wo ich keine türkischen Freunde hatte am Anfang, Türkisch zu sprechen, eine Sprache, die zwar meine Muttersprache ist, aber nicht die Hauptsprache ist, in der ich mich ausdrücke. Ich kam mir manchmal vor, als würde ich mit den Kindern Englisch sprechen. Und es lief überhaupt nicht selbstverständlich. Und dann merkte ich, es ist überhaupt auch emotional nicht die Sprache, die spontan aus mir herauskommt. Und dann habe ich gedacht, ich kann das nicht mir so anordnen, nur weil ich gerne möchte, dass sie zweisprachig sind. Es hat mir auch total leid, dass es nicht geklappt hat, aber ich glaube, es lässt sich nicht aufrechterhalten in so einer Blase. Es wäre einfacher gewesen, wenn Oma und Opa in der Nähe gewesen wären und mehr türkische Freunde. Aber so, ich als Einzelkämpferin, das ist mir nicht gelungen.
Und wie empfinden Sie das? Ist das irgendwie für Sie ein Verlust? Oder?
Ja, ich finde es schade. Also ich finde es schade, dass wenn wir dann bei meinen Eltern sind und meine Eltern unterhalten sich auf Türkisch, dass ich dann für meinen Sohn dolmetschen muss oder dass meine Mutter dann das nochmal übersetzt und nochmal sagt. Ich fände es schöner, die hätten auch zwei Sprachen.
Ich wollte noch was anderes fragen, nämlich weil Sie eben von dem Wie erzählt haben. A wie Ada, das klingt ja auch so ein bisschen schon gleich nach einem Lexikon-Eintrag, also was auch mit der schon beschriebenen Form des Buches zusammenhängt. Diese Miniaturskizzen, die das sind, sind eben so Episoden aus dem Zettelkasten. Arbeiten Sie tatsächlich noch mit Zetteln?
Ja, also nicht mit Zettelkasten, aber ich habe diesmal versucht, mir ein Notizbuch anzulegen, aber ich schaffe es nicht, weil mir fällt einfach unterwegs oder im Café oder in der Warteschlange was ein. Und dann suche ich in meinem Geldbeutel irgendeinen Kassenzettel oder so und dann krakel ich das hinten drauf und dann lege ich es auf den Schreibtisch. Also ich habe unheimlich viel so Zettelkram rumliegen, aber braucht den tatsächlich nicht. Also ich verwende ihn nicht, aber es ist irgendwie so ein Gefühl von, wenn ich es aufgeschrieben habe, vergesse ich es nicht oder dann kann ich es verwenden. Aber es beruhigt mich eigentlich nur in der Sekunde, dass ich es irgendwo festgehalten habe. Aber es ist unheimlich viel Papierkram auf dem Schreibtisch. Aber immer mit dem Gedanken, das brauche ich nachher oder das ist wichtig, das ist ein wichtiger Gedanke. Aber ich habe durch meine journalistische Arbeit gelernt, hat mir mein Kollege gesagt, was wichtig ist, merkst du dir. Und es stimmt.
Ja, können Sie das wieder abrufen, was Sie sich mal irgendwie überlegt haben.
Also wenn es dir wichtig ist, fällt es dir auch wieder ein. Und darauf verlasse ich mich, dass ich diese Zettel auch nicht mehr lesen muss.
Sie haben ja nach dem Abitur Übersetzen studiert, dann noch ein Aufbaustudium Journalistik in Mainz angefügt und an der Universität Warwick noch einen Abschluss in Race and Ethnic Studies gemacht. Parallel dazu haben Sie aber schon auch für die Berliner Zeitung Kolumnen über das deutsch-türkische Leben geschrieben, die dann auch sehr erfolgreich waren. Sie sind also, kann man sagen, nicht zum Übersetzen gekommen, sondern beim Schreiben geblieben und bei Ihren Themen. Warum? Also welchen Sinn hat das Schreiben für Sie oder macht es für Sie?
Ich habe relativ spät zum Schreiben erst gefunden und ich dachte wirklich bis kurz vorm Diplom, ich werde Übersetzerin irgendwie. Und dann habe ich aber, also auch bei der Zeitung, ich bin ja dann Journalistin geworden und da hat auch ein Kollege gesagt, willst du nicht eine Kolumne schreiben? Hier montags bist du dran. Und ich glaube, ohne ihn wäre ich überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich schreiben mag und dass ich das kann. Also ich bin auch zum Schreiben eigentlich eher so übers Machen gekommen. Dann wurde die Kolumne größer, aus der Kolumne entstand dann die Idee, vielleicht doch irgendwie sich an ein längeres Manuskript zu setzen. Und so kam das nacheinander. Aber ich war nie jemand, der dachte so mit 14, ich möchte mal Schriftstellerin werden.
Also es kam automatisch, ist das in Ihr Leben reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Aber es füllt Sie ja aus und Sie schreiben ja auch, dass Sie sich eigentlich auch immer mehr so mit diesem Kosmos Ihrer Familie auseinandersetzen und da auch noch mehr eintauchen wollen. Das hat so was Existenzielles auch, dieses Schreiben?
Ich verstehe Dinge besser, wenn ich sie aufschreibe. Und ich verstehe Dinge manchmal auch, wenn ich darüber schreibe. Also ich habe eigentlich, seit ich Teenager bin, also immer irgendwie ein Notizbuch dabei oder an der Hand oder ich muss das aufschreiben, damit es irgendwie verständlich wird für mich oder vielleicht ist einfach der Moment des Schreibens wichtig und beim literarischen Schreiben muss ich natürlich so schreiben, dass es andere verstehen und ich muss mir sehr viel Gedanken machen, damit wirklich auch das drinsteht, was ich da reinschreiben will und damit was transportiert wird, damit andere verstehen, was ich sagen möchte. Und bei diesem Sortieren und Kürzen und Überarbeiten wird der Gedanke immer klarer. Und das hilft mir, um Dinge zu verstehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das überholt mich fast. Also als verstehe ich es durchs Lesen nochmal oder ich habe es schon verstanden, aber erst durchs Schreiben wirklich begriffen. Also es hilft mir wirklich beim Leben. Auch wenn ich nicht als Schriftstellerin arbeiten würde, würde ich, glaube ich, immer schreiben.
Was gibt es für Dinge, die Sie nicht verstehen?
Alles. Ich frage sehr viel nach dem Warum und versuche mir das gerade abzugewöhnen, weil ich merke, diese Warum-Fragen, das sind so ein bisschen wie bei Zweijährigen. Die führen einen ganz oft so ins Verderben oder dieses Verstehen wollen von Dingen. Also ich meine jetzt nicht sachliche Dinge oder Fakt, sondern dieses Warum hat er das gesagt? Und warum hat mich das so getroffen? Und woher kommt das? Und also dieses Gefühle verstehen wollen, hat mir mal jemand gesagt, ist nicht das Gefühl fühlen, sondern es ist halt sich mit Gedanken um dieses Gefühl herumwickeln. Aber dieses sich unangenehme Gefühle vom Leib halten, durch ganz viel drüber nachdenken, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich sehr häufig mache. Und das Schreiben ist irgendwie eine Möglichkeit, ich glaube, so dazwischen zu kommen. Also das Gefühl zu fühlen, und ich muss Worte dafür finden und mache sie zugänglich für andere. Und dann kommen andere und sagen, wow, das fühle ich ja auch. Das ist für mich schön. Also vielleicht ist es wirklich für den Moment, einmal fürs Niederschreiben und dann, um den Leuten zu begegnen, die sagen, ich kenne das. Das ist für mich ganz toll.
Das war das SWR Kulturgespräch heute mit der Schriftstellerin und Journalistin Dilek Günger. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Am Mikrofon, Silke Arning.
Ihnen herzlichen Dank.